Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr euch bei diesem herrlichen Regenwetter aufgemacht habt, um Gemeinschaft unter Gottes Wort miteinander zu haben. In manchen afrikanischen Ländern fängt der Gottesdienst irgendwann am Vormittag an. Es gibt keine bestimmte Zeit, wann er anfängt, und hört irgendwann am Nachmittag auf. Gut, dass wir nicht in Afrika sind, ne? Vor einiger Zeit habe ich ist mir eine Geschichte durch den Kopf gegangen, und die wollen wir uns heute mal angucken. Ihr kennt sie alle aus Lukas 15. Ich lese die mal vor. Bei einigen Bibeln steht da drüber: Das Gleichnis von zwei Söhnen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich will das heute mal von der anderen Seite beleuchten, weil das ist das, was mir da aufgefallen ist. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Lukas 15, Verse 11 bis 32. Jesus erzählte weiter: Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was er immer wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging mit dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zu den Schweinehütern, zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung: Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen, und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg, ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger an als deinen Sohn, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten: Beeilt euch, holt das schönste Gewand aus dem Haus, legt es meinem Sohn an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt: Was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm, und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb geschlachtet, und jetzt feiern wir ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu: Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter: All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückgekommen ist, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern, denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Wie ihr lest, mein Titel heute ist Der überaus reiche Vater. Jesus erzählt von dem Mann, der hat zwei Söhne, und Ich nehme an, das ist ein Bauer, weil er hat Rinder, er hat Ziegen, er hat Angestellte, also muss es doch schon ein etwas größerer Bauernhof gewesen sein. Und der Jüngste sagt, Papa, zahl mir mein Erbe aus, ich will in die Welt rausziehen. So, und wir lesen da auch, da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Da habe ich mir so überlegt, wie würde das in heutiger Zeit aussehen, wenn ein Bauer seinen Besitz aufteilen würde. Oder wie reich würde oder wohlhabend würde ein Bauer sein oder würde dieser Vater sein. Ich habe mal nachgeforscht, was so die aktuellen Preise sind. Ein gut laufender Bauerhof, 2,9 Millionen, ungefähr 25 Hektar Weide und Acker, 650.000, 20 Rinder, 30.000, 100 Ziegen, 10.000, etwas Bargeld, ne, auf der Seite. Damals gab es keine Bank, ne, aber heute haben wir schon eine Bank. Bisschen Bargeld, 10.000 Euro, insgesamt 3,6 Millionen Euro. So in heutiger Zeit. Das wäre, denke ich, ein angemessener Bauernhof. So, der jüngste Bruder hat gesagt, ich will meinen Teil des Erbes haben. Also müsste er das durch zwei teilen. 1,8 Millionen. Nicht ganz. Im Alten Testament, also nach jüdischem Erbrecht, bekommt der Erstgeborene eine doppelte Portion. Also kommt darauf an, wie viele Söhne da sind. Der Erstgeborene bekommt die doppelte Portion und der Rest wird dann aufgeteilt. Also der älteste Sohn würde 2 Drittel bekommen, der jüngere Sohn 1 Drittel, sind immerhin noch 1,2 Millionen Euro in heutiger Zeit. So, dann lesen wir nächste Vers, Vers 13. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Wir hatten ja jetzt das Bauerngut durch 3 geteilt, ein Drittel davon verkauft oder was? Also wie hat er in heutiger Zeit, wie ist er an dieses Geld gekommen? Das steht jetzt nicht ganz zur Klärung, sage ich mal, aber es geht darum, der Vater muss ganz schön wohlhabend gewesen sein, damit er wirklich dieses Erbe haben können. Der Sohn ging dann raus, verschleuderte sein Geld und dann war alles weg. Kam wieder zurück und der Vater nahm ihn auf. Und da lesen wir, dass der Vater zu seinen Knechten sagte, beeilt euch, holt das schönste Gewand, legt es ihm um, steckt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm Schuhe an. Also hat der Vater doch irgendwo noch was gehabt. Klar, er hat dort gewohnt, aber er hat doch irgendwo doch noch, sag ich mal, Autorität oder einen Einfluss gehabt auf diesen Bauernhof. Und diesen Vers wollen wir uns heute mal nochmal genauer angucken. Was hat der Vater dem Sohn dort gegeben? Zum einen, das sind die 3 Bereiche, die wir uns anschauen, was der Vater ihm gegeben hat. Ein Mantel, ein Ring und Schuhe. Was bedeutet der Mantel? Der Mantel zu der damaligen Zeit, oder diese Bedeutung für Mantel, ist ein lockeres Obergewand für die Männer, das bis zu den Füßen reicht. Und es wurde meistens von Königen, Priestern, Personen von Rang und Namen getragen. Und was bedeutet das für den Sohn? Er hat den Sohn oder die Würde des Sohns und die Würde der Person wiederhergestellt. Der Sohn kam zerfleddert dort an, hatte vielleicht nur noch eine Hose an, war dreckig und mit dem Mantel hat er ihn wiederhergestellt als seinen Sohn, zurück zur Sohnschaft. Als nächstes hat er ihm einen Ring gegeben. Und interessanterweise ist dies die einzige Bibelstelle im Neuen Testament, wo von einem Ring gesprochen wird. Nirgendwo anders sonst im Neuen Testament gibt es die Erwähnung eines Rings. Also dieser Ring, der kann ein Siegelring gewesen sein oder ein Familienring, also ein Zeichen, dass er zu dieser Familie gehört. Ein Ring wird ja auch, oder ein Ehering ist ja auch ein Zeichen des Bundes. Und ja, der Vater hat ihn also wieder die Zugehörigkeit und die Autorität wiederhergestellt. Die Zugehörigkeit zu dieser Familie. Der Sohn hatte ja selber gesagt, ich will ein Arbeiter sein. Nein, der Vater hat ihn wiederhergestellt als Sohn der Familie. Er bekam wieder seinen Namen. Und mit diesem Namen bekam er wieder Autorität. Das Dritte, was er ihm gab, waren Schuhe. Und auch hier ist was ganz Interessantes. Ich habe nachgeforscht und die Symbolik der Schuhe in der jüdischen Kultur ist sehr interessant. Unter anderem das erste Mal, wo Schuhe genannt werden, beim 2. Mose 3, Vers 5, wo Gott zu ihm sagt, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Also Schuhe können etwas Entheiligendes sein. Wenn wir schauen im Priesterdienst, die Priester mussten ihre Schuhe ausziehen, bevor sie ins Allerheiligste getreten sind. Also das ist die eine Seite, Schuhe entheiligen den Boden oder die Stätte. Deswegen müssen wir Männer nämlich auch unsere Schuhe ausziehen, bevor wir ins Haus kommen, damit wir den heiligen Parkett, frisch gewohnten Parkettboden nicht entweihen. Nein. Auf der anderen Seite bezeichnen die Schuhe auch Macht und Besitz, die höchste Form von Macht und Besitz. In Ruth 4, Vers 7 lesen wir, dass wenn ein Handel stattgefunden hat, dass die Partner die Schuhe ausgetauscht haben oder der eine dem anderen den Schuh gegeben hat. Einfach als Autorität. Ich unterwerfe mich dir. Und die Worte, die hier gebraucht wurden, bedeuten Einlösung, Erlösung, Tausch oder auch Wiedergutmachung. Also das Dritte, was der Vater gemacht hat, er hat den Sohn wieder geheiligt oder wiederhergestellt. Heiligung hat stattgefunden. Die Vergebung hat stattgefunden. Und das ist, was unser himmlischer Vater macht. Ich fand das so gut heute Morgen, der Lobpreis. Der hat einfach das ausgedrückt, was Gott der Vater macht. Er hat uns alles gegeben, er hat uns alles geschenkt. Und das passt hier genau dazu. Schauen wir uns noch an, was hat der älteste Sohn gesagt zum Ende. Er entgegnete ihm, all die Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Aber nie hast du mir auch eine junge Ziege gegeben. Vers 29. In Vers 31 sagte der Vater, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Warte mal. Der Sohn sagt, du hast mir nie was gegeben. Er hat doch am Anfang hatte doch 2/3 von dem Erbe mitbekommen. Oder hatte das nie eingefordert. Und so sind wir manchmal. Manchmal sind wir der ältere Bruder. Wir kennen den Vater nicht, wir kennen seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit nicht. Wir wissen nicht, was uns gehört oder was uns zusteht. Wir haben keine Ahnung von der Autorität, die uns gegeben ist. Wie der älteste Bruder sagt, nie hast du mir was gegeben. Hallo, das gehörte alles dir, du hättest dir es gerne nehmen können. Wir rackern uns ab im Reich Gottes. Und sind eifersüchtig auf unsere Geschwister, denen es gut geht. Wir erkennen sie manchmal nicht als unsere Geschwister an. Der Bruder sagte, dein Sohn. Nicht mein Bruder, sondern dein Sohn. Also er war, denke ich, in der Hinsicht auch etwas eifersüchtig. Aber wir können auch wie der jüngere Bruder sein. Wir haben zwar eine Beziehung zum Vater und Wir beschließen, weil wir einen eigenen Willen haben, einen freien Willen haben, einfach unsere eigenen Wege zu gehen. Wir ziehen uns zurück, wir machen unser Ding, fallen auf die Nase und dann besinnen wir uns wieder. Mein Vater, da kann ich doch zurückkommen. Irgendwie hat er Autorität und ja, vielleicht erkennt er mich an als sein Kind, vielleicht auch nicht. Ich werde 10-mal das Vaterunser beten, damit er mich wieder aufnimmt. Aber bei der Rückkehr zum Vater, und das können wir irgendwann machen und immer wieder, lernen wir seinen Reichtum kennen. Wir erleben komplette Wiederherstellung, wir erleben Vergebung, wir erleben seine Liebe, seine Güte, seine Gnade. Seine Gnade ist wie der Ozean, habe ich mir mal vorgestellt. Daraus kann ich jeden Tag einen Eimer schöpfen und es wird nie leer. Seine Liebe ist wie die Luft um uns herum. Ich kann einatmen jeden Tag und seine Liebe wird nicht alle. Sie ist immer da, sie ist immer drumherum. Und was Gott heute Morgen sagen möchte zu dir: Alles, was ich habe, gehört dir. Du brauchst nicht fragen, darf ich dies, darf ich das? Jesus hat alles für uns getan. Der überaus reiche Vater hat alles bereitgestellt. Wir können immer wieder zu ihm kommen. Amen.
Ich danke dir, dass du uns nie allein lässt, Jesus. Dass wenn wir einen anderen Weg gehen wollen, dass du uns hinterherläufst und uns wieder zurückholst zu dir an dein Herz, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du so ein großer Gott bist, Jesus. Dass du sagst, nein, bleib hier bei mir an meinem Herzen, Jesus. Du liebst uns so sehr, Jesus, dass du wirklich dich ans Kreuz nageln lassen hast, Jesus, obwohl du keine Sünde hattest, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du unser guter Hirte bist, Jesus, der auf uns aufpasst und immer wieder mit uns mitgehst und sagst, hier ist dein Weg, hier geht da lang, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, Jesus. Jesus, ich danke dir auch heute für den Gottesdienst. Danke für den Lobpreis, dass wir einfach nah an dein Herz kommen konnten, Jesus. Ja, und dass du uns nie allein lässt. Amen.